Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Leute, die diese Sendung schauen, die kennen jede Ecke oder fast jede Ecke. Da sind wir noch nie von dieser Himmelsleiter da, oder?
Nein, wir haben zwei, wir haben da unten auch noch eine, aber das ist eine neue.
Ah, die ist gegen, oder?
Ja, die ist jetzt neu gemacht worden im Zusammenhang mit dem Kunstmuseum, wo wir schon gesehen sind. Da ist da unterirdisch und dann musste ich da ein bisschen die Stege versetzen und das ist jetzt die neue Stege. Da runter, wo...
Aber ist schon noch imposant, oder?
Ja. Ja, ich finde es sehr schön. Oben runter ist es auch sehr schön. Von oben runter sieht man kein einziges Haus, mit Ausnahme von der Kirche Herrliberg vor dem dunklen See.
Aha. Also das sieht... Ist das bewusst so geplant worden, oder?
Also die Kirche ist schon da gewesen.
Aber die Stege hat man dann ein bisschen gekriegt.
Ja, es hat sich dann zufällig so gegeben. Also, es ist nicht geplant, aber ich habe gesehen, schau mal, das ist jetzt wunderbar hier. Das sehen wir hier so ab. Man sieht hier überhaupt kein Haus, nur den See und vorne dran die schöne alte Kirche von Herrliberg.
Also der Pfarrersohn kommt noch mal raus, oder?
Ja, das hat, also zum eine alte, schöne Kirche zu bewundern. Aber als Bauwerk muss ja nicht Pfarrerssohn sein. Also da wäre jetzt auch ein bisschen... Passet auf mit den Pfarrerssöhnen, sage ich immer. Mein Vater hat immer gesagt, Pfarrerssöhne, Müllers Vieh, geraten selten oder nie.
Und, also bin ich ja.
Die Bescheidenheit hat er uns beigebracht. Also ich träge den Grind nicht hoch, weil ich Pfarrerssohn bin.
Ja gut, aber ihnen kommt ja alles irgendwann, kann man mal nehmen, oder? Der Bauernlehrling.
Ja, natürlich.
Oder
der, ja. Ich hatte auch bei vielen zu Hause gesehen. Mein Leben hat mich so angeworfen, dass ich jetzt viele Ecken nie gesehen habe.
Das ist ja eigentlich schon die Stärke von Ihnen. Dass sich eigentlich sehr viele Kreise, die eigentlich miteinander nichts zu haben, mit ihnen können identifizieren, oder?
Das weiss ich nicht. Sie kennen ja das. Man sagt, ich habe nur einen Find oder Freund. Zwischen denen gibt es nichts, oder?
Die, wo mich... Ja, Parteifreund gibt es ja noch, oder? Das ist ja die Steiger,
ich
glaube.
Ja, gut, das ist etwas anderes. Das heisst, wo in die Tiefe von der Politik schauen kann, heisst, es gibt einen Feind, der Todfeind, Parteifreund, das ist die Steigerung.
Und die hat sich auch bewahrheitet, oder?
Ja, da gibt es immer wieder, wo man immer aufpasst und wo man als Politiker auch immer einen Zweifrontenkrieg führen muss. Gegen Gegner antreten, das wäre eben dann der Feind. Man muss auch immer schauen, dass die Partei in der Ordnung ist. Und dort muss man gegen die Auswüchse von eigenen frühzeitig die Weichen stellen, dass das Motiv, das man anschaut, das ist wichtig, das ist auch sonst wichtig im Leben, das Motiv. Aus welchem Motiv macht einen etwas? Macht ein Politiker etwas, weil er Karriere will? Oder geht er da hin und nimmt den Krampf auf sich? Dann ist es nicht mehr eine Karriere, sondern ein Krampf, um die Schweiz zu verbessern. Beim Unternehmen könnt ihr auch schauen. Ist das ein Karrieretyp, oder? Da gibt es in der guten Konjunktur, gibt es viele solche, die da.
Also im Moment haben wir viele,
vorwärts zukommen, ja, hat da relativ viel Letzung. Wenn es schlecht ist, sucht man die, die die Ärmel hinterher litzen. Und der Unternehmer wird zum Kampftier, der den Karren reisst. Das ist der Gaul, der vorne dran steht. Weil das Motiv stimmt, der muss den Karren zum Dreck ausziehen. Und der andere, der will sich brilliert und zeigen. Und die Firma ist am gleich. Und die geht dann meistens durch ab. Und bei den Unternehmern, wo die Firma gehört, gibt es weniger solche Typen als bei den Managern. Weil die Manager können gehen, wenn es schlecht wird. Das ist der Unterschied. Manager sind ganz wichtig. Aber auch dort muss man immer aufs Motiv schauen. Was ist das Motiv, das einer hat? Und in den guten Jahren kommen halt so da die brillanten, mit schönen Frisuren und gut angelegt. Und die Johnny Boys kommen halt eher darauf, weil da hat man in der Öffentlichkeit keine Schwierigkeiten. Wenn man so ein eckiger Typ ist, das sind ja meistens die Guten, oder? Die will man nicht so in der guten Zeit. Es gibt so richtige, gute Treppelschutter, sagt man denen, also die Ordnung machen. Und also ein bekannter, ein brillanter Typ ist der Herr Grübel. Aber der Grübel ist nicht einer, der da so im Zeug rumtänzelt und da so Floskeln rausgibt, dass man gut tönt, sondern der führt den Laden und bringt zuerst CS Gold, die im Dreck drin waren, nachher die UBS Und der hat die Ordnung gemacht, oder?
Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf die vergangenen 8 Jahrzehnte, was sind das so die Figuren gewesen, die Sie jetzt geprägt haben? Haben Sie auch irgendwelche Vorbilder gehabt? Also jetzt nicht den Churchill, also nein, meine ich im persönlichen Umgang.
Bewusst nicht,
ja.
Aber einer von meinen grossen Unterstützer in dieser Beziehung, das war ein Namensvetter von mir, hat auch Blocher geheißen, aber ist nicht verwandt mit mir.
Militärischer
war ja. Ja, der Korpskommandant Rudolf Blocher. Den habe ich im Dienst kennengelernt aus der Ferne. Ich war weit unten. Ich war das letzte Major, wo er sein letztes Korpskommandantenjahr gemacht hat. Und den habe ich immer gesehen, der kommt raus in der Führung. Der hat so eine gute Kenntnis. Der hat aufs Motiv geschaut, ohne dass er etwas gesagt hat. Er war nicht einer, der grosse Theorien gemacht hat. Aber ich hatte ein Beispiel im Militär. Das ist für mich so typisch. Er ist immer vor den Soldaten angestanden. Nicht vor die Vorgesetzten, die nicht geklappt haben. Ich war mal mit einer Kommission, du als Nationalrat beim Manöver gewesen, wo ich bei der Militärkommission gewesen, wo der Korpskommandant Blocher geleitet hat. Und dann sind wir zu Wiel auf den Platz angekommen, das war der St. Galler Regierungsrat, Geiger gewesen, und ich und der Korpskommandant Rudi Blocher, der Übungsleiter gewesen, von der ganzen Manöver. Und dort haben sich ein Soldat und ein Zugführer angeschnurrt, das Gotterbaum. Der Zugführer gesagt, du bist ein Doppel und wacheln. Der andere gesagt, heb die Schnurren zu. Also furchtbar. Soldat und Zugführer. Weil dort haben sie Panzer fassen. Das war in der Schweiz da so. Wir haben ein gutes Versorgungskonzept gehabt. Beim Einrücken müssen wir ein Zeug aus. Dann hast du hier einen Panzer und hier hast du ein Gewehr. Da innen steht, das musst du machen, mach das vorkommst. Dann ist der Panzerfahrer, den ich nachher erfahren, ist gegangen und ist zu einer kleinen Brücke gekommen. Und diese Brücke hat eine Gewichtsbeschränkung gehabt. Da kann ich nicht mit dem Panzer drüber. Ist er wieder zurück zum Leutnant und hat er gesagt, mach das vorkommst. Du hast einen Befehl, mach, was im Befehl ist. Dann hat er gesagt, gut, dann gehe ich halt. Er ist über das Brückli gefahren und das ist
Zusammenkrach, ja.
Und dann, als er zurückkam, war der Streit auf dem Platz draussen. Dann hat der Regierungsrat zum Korpskommandant gesagt, das modet euch in dem Gar, dass die Leute so an die Wüste sagen. Dann hat der Rudi Blocher gesagt, so, da einer geschaut, sollen dahinter kommen. Die haben sich umgekehrt und haben gesehen, oh, der Korpskommandant ist da. Und noch mit Besuchern, Kopf verdeckt und wir haben einander so angeschnurrt. Beide natürlich. Da jetzt gibt es ein Ding. Dann kommen wir mal hier hin. Dann haben die Geschichte erzählt von dem Panzer. Dann hat er gesagt, ist der Korpskommandant, ist der Kompaniekommandant auch da, euer Chef da? Ja, ist gerade da oben dahin. Ja, holen Sie ihn mal. Dann ist der gekommen. Dann hat er gesagt zum Hauptmann, sie, was machen Sie jetzt mit denen? Sagt er, ja, muss wahrscheinlich die Militärjustiz kommen lassen, weil es ist ein grosser Schaden, so ein Brückli da. Dann hat er gekommen und dann gesagt, ja, aber ich würde das nicht machen. Schauen Sie, den würde ich 3 Tage heimschicken und dann da 4 Tage. Da. Dann hat der Kompanie gekommen, nein. Also so schlimm ist das, die liegt jetzt auch nicht, dass man die muss heimschicken, von den Truppen wegnehmen. Hat er gesagt, nein. Den müssen Sie 3 Tage Urlaub geben und den 4 Tage. Der da, der Soldat, der klärt Folgen, der kommt 3 Tage über. Und der Leutnant, der klärt Befehle, der kommt 4 Tage über. Das zählt, ob einer kann befehlen und einer will, dann haben die bewiesen. Und der Schaden vom Brücke, das klären wir nachher ab. Das hat natürlich ein Laufführer gegeben, das ganze Gar durch die Geschichte. Und jeder hat überlegt, aha, der kann befehlen. Und er kann folgen. Und über die Bedeutung eines Auftrages, der sagt mir Befehl, der ist draus. Und den habe ich den geholt.
Das ist ein Schlüsselerlebnis.
Ja, habe ich den, wo er im letzten Jahr war, als Korpskommandant, hat er mich besucht. Und er hat gesagt, ich ja, können wir miteinander zu Mittag essen? Sag ich, ja, aber wir essen hier auf dem Feld. Aber erst am Eis, ja, da habe ich nicht Zeit. Ja, dann gehen wir um 12 Uhr. Gehen wir miteinander in das Restaurant etwas essen. Da habe ich Zeit, sage ich, ja, verstanden, Herr Kommandant, machen wir. Das war im Löwen zu Mönchhaldorf, ich sehe es heute noch. Dann habe ich immer gedacht, den möchte ich jetzt anstellen. Aber ich kann nicht als Major oder Kommandant anstellen. Geht er nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich frage ihn mal frech, kann mir einen Grind anhauen, wenn er findet, er sei zu frech, oder? Und dann habe ich gesagt, Herr Kommandant, ich suche dringend Führungsleute. Heute bin ich jung. Oder? Ich habe die Firma hier übernommen. Es war ein verrücktes Risiko. Und ich brauche Leute, die rauskommen. Dann hat er gesagt, ja, ich verstand ja nichts von Dingen. Von
Chemie, ja.
Von Chemie, sage ich. Aber ich habe sie beurteilt, gesehen, sie können führen, das brauche ich. Ich brauche Menschen, die rauskommen. Über die Lebenszusammenhänge. Dann hat er gesagt, Hans, ich bin mir es nicht gewöhnt als Kommandant, dass mich ein Major da qualifiziert, oder? Sag ich, nein, aber für das muss ich so machen. Hat er, ja, dann wollen Sie gerne im Verwaltungsrat, würde nicht passen, so eine Galionsfigur noch, oder? Sag ich, nein, bei uns müssen Sie krabben. Es geht wirklich darum, um eine Hilfeleistung. Dann hat er gesagt, hören Sie, ich führe das gar noch bis am 31. Dezember. Wenn Sie etwas wollen, können Sie am 31. Dezember zu Abend um 6 Uhr in dem Hotel Zürich, das Restaurant, ich weiß nicht, heisst es heute noch der Elefant. Können wir uns dort treffen? Ja. Verstanden, Herr Kommandant. Ich komme am 31. Dezember um 6 Uhr dort hin. Ich habe gedacht, vielleicht ist er ja nicht dort, aber komm, dort gesessen, aufrecht, wie ein General, vor einem Schwarztee. Und dann haben wir miteinander geredet über das. Und dann hat er wieder auch und ich gesagt, aber wir müssen doch auch noch über die Entschädigung reden, wenn Sie da mitmachen. Sagt er, über das reden wir dann in 3-4 Jahren. Wenn ich einen Seich abgenommen habe, wollte ich dann nicht noch etwas zahlen. Sie müssen wissen, ich verstehe nichts von dem. Sag ich, ja, das sehen wir ja dann. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine, Sie müssen von Uzwil hier hinfahren, hat er gesagt. Also wenn ich das Bahnbillett nicht selber zahlen müsste, wäre ich noch froh. Sag ich, ja, das ist ja klar. Also, das Generalabonnement über und so, das ist klar. Und das ist meine grösste Stütze geworden. Das ist nicht nur ein guter Chef gewesen, der hat Konzeptionen verlangt und gemacht und Varianten immer. Ist nie zufrieden gsi. Ich habe mir gesagt, wir sind dann nachher bei Duzis gsi, habe ich gesagt, du führst doch in Fragestellung. Der hat immer nur bei allem, wo er ihn gebracht hat, gesagt, das ist nichts. Nichts, nochmal etwas. Und ich habe dann gesagt, ja, also, wenn du immer nur fragst und sagst noch etwas Besseres, jetzt müssen wir entscheiden. Ja, ich entscheide nichts.
Das ist dann bei Ihnen gelegen.
Ja, das waren super Lösungen. Erstens hat man von jeder Lösung immer den Nachteil gekannt. Ja. Man ist nie euphorisch reingekommen. Und zweitens, die ist immer besser geworden. Und gut, das war eine meiner grössten Stützen, wo ich gar ist dann leider an Krebs gestorben. Aber also ich habe, bis zu seinem Tod war er bei mir gewesen.
Der Oswald, das war Ihr Vorgänger bei Ems. Das war aber
eine prägende
Figur,
ja,
oder?
Ja, komplizierte.
Ja.
Das war der Gründer. Ganz eine gute Gesinnung. Der hat für das Unternehmen...
Den haben Sie ja eigentlich zufällig kennengelernt. Das ist ja...
Ja, das ist durch den Besuch von einer Chemieklasse, wo ich war, ich habe ja im Zweiten Weltkrieg...
Bildungsweg Minerva, glaube ich, gemacht.
Jawohl, und Ems ist eben... beliebt gsi für Chemiebesuch. Das war eine Kohlenstoffchemie gsi. Das war selten gsi, oder? Das ist aus Holzverzuckerung entstanden. Das war also auf dem Gebiet zuhause gsi. Und dort war er dann anwesend gsi. Es war einer von seinen Söhnen in dieser Klasse gsi. Aber er war viel jünger gsi als ich, oder? Ich war älter gsi wie der zweite.
Also in der gleichen Klasse sind Sie mit dem Sohn
und
Sie, ja.
Und dann hat er auch ein bisschen gefragt, was sind da für ihn? Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, der ist natürlich im zweiten Bildungsweg. Und Und aber der ist in schlechten Verhältnissen finanziell. Da muss noch arbeiten daneben.
Zielpost sind sie.
Jawohl, ja. Und dann ist und dann wohnt er zu Wald, also weiter weg. Das ist natürlich da noch nicht so einfach gewesen wie heute mit den S-Bahnen, oder? Und dann hat er gesagt zu dem, ja, der kann doch bei mir das Zimmer nehmen, hier in Norden. Ist ja viel näher, oder? Und ja, dann hat gerade noch ein bisschen der Kind, hat einen Haufen Kinder gehabt, oder? Fünf Kinder, hat er gesagt, ja, kann ich denen auch gerade noch ein bisschen schauen und so.
Also sind Sie so ein bisschen Coach geworden von den
also, Kindern? Also für die Schule, ja. So, die sind noch jünger gewesen, ja. Natürlich. Und dann habe ich bei dem gewohnt.
Aber Sie sind aufgefallen, wie Sie dem, glaube ich, immer Fragen gestellt
ja,
haben?
Ja, das ist, hat der Lehrer gesagt, Sie haben ja da zwei Fragen gestellt und das hat eben so gepasst.
Also das sind schon...
Ja, das sind ein paar scheinbar gute Fragen gewesen. Wo, das ist ja noch kein...
Aber im Nachhinein muss man sagen, ist Schicksal, oder?
Ja,
schon ein bisschen, oder?
Das Leben ist alles Schicksal. Ja, ja nicht viel einbilden. Es eigentlich, ob man es dem Zufall sagt, oder Schicksal, oder Gottes Gnade, spielt doch keine Rolle. Man kann auf jeden Fall nichts dafür.
Aber wenn Sie keine Fragen gestellt hätten, wären Sie nicht aufgefallen.
Ja, klar, aber ja. Wenn ich nicht in dieselbe Klasse wäre, wäre ich auch nicht da gewesen und so, dann hätte sich ja alles ergeben. Und nachher habe ich ihn aber zum August verloren, wo ich dann studiert habe, an der Universität, habe ich dann das Zimmer nicht mehr da gehabt, sondern in Zürich. Und eben, weil ich dann halt zur Nacht arbeiten musste, ist das dann auch einfacher gewesen in der Stadt Zürich. Und dann hat er mir angerufen, als ich das Lizenziat gemacht habe, ob wir nicht wieder mal zusammenkommen könnten. Dann habe ich gesagt, ja. Ich habe schon einen Vertrag unterschrieben gehabt. Ich musste halbtags arbeiten und halbtags Dissertation schreiben. Da hat es noch keine Subventionen gegeben für die, die doktorieren. Heute haben sie Subventionen, was ja ein Fehler ist. Da gibt es ja viel besser, wenn einer muss durchkämpfen muss, dann wird er etwas, oder? Und nachher hat er mir gesagt, ob ich nicht Haltbarstelle beim Rechtsdienst noch. Da habe ich gesagt, ja, aber ich verstehe nichts von Wirtschaft. Hat er gesagt, eben drum. Ein guter Typ gewesen, oder? Und dann bin ich dort halbtags gegangen, aber ich habe nie wollen bleiben. Ich habe einfach gesagt, jetzt kann ich mal in die Wirtschaft hinsehen, das ist gut, und muss auch das machen. Und das hat mich so gepackt, das Unternehmerische. Also ich die ganze Woche nichts anderes gemacht als die geschafft und am Samstag Sonntag ein bisschen Dissertation gemacht. Bin dann froh gewesen, wo ich die fertig zusammengeschmiert habe. Es ist, ich kann sagen, immer ein bisschen, ja, meine Dissertation habe ich nicht geschrieben, sondern geklebt. Mhm. Und es hat auch ganz sicher, das ist auch mehrfach untersucht worden, es ist kein Plagiat. Aber ich habe gemeint, es ist nicht so wichtig, was ich schreibe, meine Meinung, sondern es ist wichtig, dass man viel schreibt und sagt, wer das auch geschrieben hat. Also ein Haufen Beleg.
Und im Nachhinein
die
natürlich.
Haufen Beleg unten dran. Und
zeichnet sich das natürlich aus.
Ja, jawohl, jetzt
ja. Ich gestern wieder gelesen, irgend in Deutschland, eine Ministerin hat den Doktortitel verloren. Ja, ja.
Jawohl, auch wieder etwas Geheimes gemacht. Aber bei mir ist nicht die Gefahr, ich habe möglichst viel zitiert.
Genau, und dann sind Sie in die Ems-Chemie gegangen, die Geschichte kennen wir ja. Der Herr Oswald ist dann gestorben, glaube ich, an einer Sitzung. Ja,
ja, ja, der ist dann gestorben. Er ist, schon als ich bei ihm angefangen habe, ist er, er hat 3 Herzinfarkte gehabt und ist immer gelegen beim Arbeiten. Ja, er musste liegen beim Arbeiten, ja. Aber er hat das Zepter geführt, aber nach alter Schrot- und Kornmanier. Aber er hatte eine gute unternehmerische Gesinnung. Er war kein Diplomat. Er hat mit sehr vielen Leuten Krach gehabt, aber einen guten Krach. Er hat sich für etwas eingesetzt und dann ist er mit dem Grind durch die Wand. Und ihm verdankt der Kanton Graubünden sehr viel Sachen auch außerhalb vom Unternehmen. Der hat geschaut, dass der Rida, die Reichenau, die Reichenau von Rezüns, eine wunderbare Landschaft. Wenn man mal auf Feldesauffahrt, wenn man dort runterschaut, dort hat man eine Nationalstraße auf hohen Stützen drüber bauen. Das hat der verhindert. Und zwar, wo sie dann will, hat er ein eigenes Nationalstraßennetz eingereicht, zu Bern.
Ja, der Tunnel leben zu.
Ja, ja, darum geht sie dort durch den Tunnel. Und die
da sind Sie ja, glaube ich, mit ihm nach Reichenau. Zum Bundesrat Hürlimann.
Ja, 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 und zu der Regierung mit dem Assessekretär. Ich bin da noch kleine Nummer gsi, oder?
Wo dann der Oswald gestorben ist, glaube Herzinfarkt gehabt, Sie sind in der Ferien gsi. Dann sind Sie da gsi, plötzlich, wo er müssen schauen, wer der Nachfolger wird.
Ja, oder? Das ist dann ganz schwierig gsi, oder? Ich bin dann plötzlich da gsi und ich habe dann versucht, die ist ja so schlecht gegangen, Das war in den 70er Jahren gsi, nach der Textilkrise. Wir haben keine gute Situation gehabt. Und dann habe ich versucht, die Kinder, die mit dem Vater in einer Spannung waren, dann war in England, habe ich versucht, die nachzunehmen. Ist ja klar, als die Erben. Und die haben aber dann nicht wollen, in der Leiterfunktion gefunden, dass, also der Krampf, den du da hast, nicht. Und die sind dann im 83, haben die gekommen und gesagt, los, wir haben keine Dividende mehr und es geht schlecht im Unternehmen. Wir können das nicht mehr heben. Wir wollen das verkaufen und sie haben es auch verkauft. Ein amerikanischer Konzern. Und da habe ich gesagt, ja, aber... Und der hat typisch amerikanisch gesagt, hört, der ganze Textilteil, das ist veraltet, stimmt auch, stimmt. Und wir legen den Stil und dann die Hälfte der Leute, etwa 1500, stellen wir auf die Strasse. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das können wir ja nicht machen, da im Kanton Graubünden. Und das ist auch meines Erachtens nicht unbedingt nötig und man muss endlich die Umstellung jetzt mal richtig machen. Und dann haben die gesagt, die Amerikaner, oh, that's no problem. $25 million für die Leute da. Und dann habe ich gesagt, ja, die brauchen nicht $25 million, die brauchen eine Arbeitsstelle, die wohnen da oben mit der Familie. Und dann habe ich denen gesagt, das können wir nicht machen. Können wir nicht eine andere Lösung suchen? Und dann hat er gesagt, ja, wenn die 3 Wochen, es hat noch 3 Wochen Zeit gehabt, weil es hat noch ein bisschen Aktionär gehabt. Ich habe ja nicht Dings, es ist nicht um den Verkauf gegangen von Ems direkt, sondern von einer Holding, Oswald Holding hat die geheißen. Weil dort sind die Aktien drin gewesen und dort hat es noch kleine Aktionär gehabt. Und die Amerikaner haben gesagt, wir wollen nur runter, wir wollen keine Sönige. Und dann bin ich 3 Wochen rumgesprungen in der Schweiz, überall. Aber zuerst habe ich es den Banken gesagt, kaufen das jetzt vorübergehend, dann haben wir nachher eine Lösung. Die Bedingung ist einfach, den gleichen Preis zahlen wie die, oder? Das ist...
Ja, mit Amerikaner, ja.
Ja, mit Amerikaner. Und klar, die haben gesagt, ja, wenn du das fertig bringst, machen wir das. Und ich habe es nicht fertig gebracht, ich war industriell. Das war auch eine Zeit, die Tourenindustrie war ein Scherbenhaufen, wo man hätte retten müssen, von den Banken aus. Sauer war innen dran. Und jetzt nochmal so einen Trümmerhaufen, haben sie wörtlich gesagt. Und dann am Schluss, ich kann jetzt nicht mehr alle Details sagen, also... Ja, ist noch interessant, aber hat sich dann abzeichnet. Ich habe der Banken gesagt, wenn ihr es jetzt nicht macht, dann nachher, aber dann, wenn man dann die Leute hört, sage ich dann, dass ihr nicht angestanden seid. Und dann hat Dr. Holzach gesagt, gut, dann kaufen Sie es. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe kein Geld. Hat er gesagt, wenn Sie alles geben, was Sie haben, das war ein Häuschen.
In Meilen, ja. Und, ja. Und, ein paar Bilder, ein paar Anker, ja.
Jawohl, ja. Und ich habe alles gegeben, müssen geben. Ich habe nicht einmal dürfen eine Lebensversicherung abschliessen für meine Frau, den 4 kleinen Kind. Und dann hat er gesagt, dann können wir das machen. Es war ein strenger Vertrag, 7% Zins. Allerdings haben sie gesagt, erstes Jahr musst du keinen Zins zahlen, stornieren wir. Weil es ja so schlecht gegangen ist, habe ich gesagt, ich kann ja keine Dividenden rausnehmen. Und dann haben wir das gemacht. Es war ein grosses Risiko, vor allem für meine Frau. Meine Frau hat 4 kleine Kinder und gesagt, wenn du stirbst, was habe ich noch? So viel, wahnsinnig viel Schulden. Also das Verhältnis war, ich habe etwa gute Million alles zusammen können bringen, oder mit dem Haus, Belastung und so weiter. Die paar Ankerbilder, die ich hier kann, wieder verkaufen musste. Dann die Firma, schlecht gestanden. Wir mussten Grundstücke müssen aufwerten. Und sagt sie, was mache ich denn? Ich bin ja verloren. Wenn es nicht geht und nicht geraten, glaube ich, dass du nachher eine Familie auch über die Runde bringst. Trotzdem. Aber wenn du stirbst. Und das Risiko müssen auf sich nehmen.
Wir wissen ja, es ist geraten. Es hat im Nachhinein dann in der Geschichtsschreibung immer, kennen Sie ja, Stimmen gegeben, die gesagt haben, sie haben sich so unter den Nagel gerissen. Oder die Erben sind nicht glücklich gewesen. Oder weiss Gott was. Ja. Wie haben Sie das erlebt?
Also, an selben Abend, wo ich es unterschrieben hatte, habe ich gesagt zu meiner Frau, los, wir haben im Leben auf jeden Fall Vorwürfe wegen dem.
Das haben Sie gewusst, ja.
Zwei Möglichkeiten. Wenn es Abwehr hat, was die meisten von meinen Gegnern gedacht haben, es hängt ab, das ist der grosse Kotzenkeim. Mit 9 der Firma kaufen, mit 3000 Mitarbeitern, das kann er, oder? Und laut zu allen Leben rauslaufen. Oder es geratet, dann habe ich den zweiten Vorwurf, der Sieg hat sich so unter den Nagel gerissen. Und ich habe gesagt, ich hoffe auf den zweiten Vorwurf.
Also das ist ja so.
Und dann ist der dann gekommen. Aber also von den Verkäufen der Familie hatte ich keinen Vorwurf. Weil es hat dann von den kleinen Aktionären hat so ein bisschen Vorwurf gegeben. Und die haben gesagt, denen haben sie eben nicht gesagt, wer es ist. Weil wir haben es ja zuerst geheim behalten. Weil ich habe gesagt, wenn wir müssen ja nachher schauen, vielleicht müssen wir es, wenn man einen bringt, wo ein weniger grosses Risiko ist, wo das kauft, oder? Dann müssen wir es ja vielleicht weiterverkaufen, dann müssen wir von dem gar nichts sagen. Aber das ist dann also nicht möglich gewesen, es ist dann rausgekommen. Einer von denen, ein kleiner Aktionär, hat dann geschwätzt. Und dann alles müssen bekannt geben. Weil sonst hätte es Gerüchte gegeben, die hat dann gesagt, kaufen jetzt Amerikaner Rims und so, oder? Aber das ist noch der erste Vertrag gewesen, oder? Und, sie ist dann gut rausgekommen, das könnt ihr ja sagen. Zufall oder Schicksal oder Gnade Gottes oder weiss ich was.
Was sagen Sie?
Ich sage, das ganze Leben ist das. Die drei Begriffe sind das gleiche. Es ist fügig. Da haben wir eigentlich noch fast am besten. Es ist fügig. Wieso bin ich auf Ems gekommen? Ja, wenn mich der gefragt hat, so hat er mich gefragt, hat mich beobachtet dort und so weiter. Warum bin ich geblieben? Es hat mich gepackt. Da kannst du alles nichts dafür. Und so schlecht war, dass niemand die Firma wollte. Es hat ja niemand die Firma wollen. Also die Amerikaner sind die Einzigen, aber das stimmt natürlich. Die haben im Grunde genommen die neuen Erfindungen wollen, oder?
Und Patent, ja klar.
Ja, ja ist klar. Das war ihr nicht der Wert. Das war General Electric, oder? Ganz guter. Manager.
Der Welsch, ja.
Der Jack Welsch. Den habe ich nachher jedes Jahr gesehen an der Kunststoffmesse. Der hat immer gesagt, ja, ich latsche. Hat also euch gesagt, wir lassen so Rest, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Da sehe ich jetzt, was sie gemacht haben. Dann habe ich gesagt, ja, ob sie es hätten können, weiss ich auch nicht, oder? Also, wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. Aber sonst in der Schweiz, kein Industrieller hat das angelangt. Mit mir geredet. Ich begreife es auch. Es war auch risikoreich. Aber das ist alles Fügung. Und dann kam, also wegen dem unteren Nagelreissen, da hat der Lühend einen Abend geschrieben, Erfolg als Auftrag, über Ems. Und dann haben also derbe Vertreter, mit denen, die ich verhandelt habe, geschrieben, also, das war der Einzige, der die Firma gekauft hätte und sie weitergeführt hätte. Und das war ihnen auch ein Anliegen. Oder?
Also, herzlichen Dank. Sind wir wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurückgegangen. Teleb Locher, sehr spannend gewesen. Nächste Woche gleiche Zeit. Wir sind da und Sie hoffentlich auch. Schönen Abend.